Mainzeit im Eismeer bei Spitzbergen. Wenn der Gesang der Bartrobben ertönt, ist der Frühling ins Land gekommen. Taghell sind nun auch die Nächte. Selbst um Mitternacht verschwindet die Sonne nicht hinter dem Horizont. Die melodischen Sänger sind männliche Bartrobben. Die Weibchen, mit einem ebenso prachtvollen Schnurrbart ausgestattet, kümmern sich um den Nachwuchs. Zwischen Ende April und Mitte Mai bringen sie ihr Junges zur Welt, das sie dann 3 Wochen lang säugen.
Mit einer Milch, die ungewöhnlich fettreich ist und zu den fettreichsten auf diesem Planeten gehört, mit einem Fettgehalt von 60-70%. Die Tiere trinken 6 bis 8 Liter dieser Milch und nehmen dadurch dann auch pro Tag um die 2 bis 3 Kilogramm zu. Das entspricht einer Kalorienaufnahme von etwa 40.000 Kilokalorien pro Tag, also wesentlich, wesentlich mehr als einer der besten Tour de France-Fahrer in einer Alpenetappe verbraucht.
Erzählt Professor Michael Knaut von der Universitätsklinik Göttingen. Als Neuroradiologe untersucht Michael Knaut das Gehirn von Menschen. Die Tierwelt der Arktis gehört eigentlich nicht zu seinem Metier. Entsprechend überrascht war er über eine E-Mail vom norwegischen Polarforschungsinstitut, ob er vielleicht Interesse habe, im Mai nach Spitzbergen zu kommen und dort Robbenbabys zu untersuchen.
Mir war erst gar nicht so richtig klar, was jetzt diese Mail bedeutet, und hab's für mindestens einen halben bis einen Tag gar nicht ernst genommen, bis mir dann langsam dämmerte, dass diese Anfrage ernst gemeint war. Es folgte ein E-Mail-Austausch und dann schließlich eine formelle Einladung des norwegischen Polarforschungsinstituts zu einer solchen Kooperation.
Zu einer Kooperation mit norwegischen Zoologen, die auf Spitzbergen die Bartrobben studieren. Diese Einladung verdankte Michael Knaut seiner medizinischen Forschung an Sporttauchern. Dabei ging es um das Risiko von Gehirnschäden. Wenn Taucher aus großen Wassertiefen zu rasch nach oben steigen, können sich in ihrem Blut Gasbläschen bilden, die Blutgefäße im Gehirn verstopfen. Vom Blutstrom abgeschnitten leiden die betroffenen Hirnteile unter Sauerstoffmangel. Das kann allerdings nur dann passieren, wenn Blut ohne Umweg über die Lunge von der rechten Herzhälfte in die linke gelangt. Eine solche Querverbindung, Foramen ovale genannt, ist ein Überbleibsel aus der Zeit im Mutterleib. Das Foramen ovale erlaubt dem Blutkreislauf, die Lunge zu umgehen, solange sie noch keinen Sauerstoff liefert. Nach der Geburt schließt sich diese Öffnung, allerdings oft nicht vollständig. Jeder 4. Mensch hat auch als Erwachsener noch ein offenes Foramen ovale in seinem Herzen, was gewöhnlich nicht stört. Menschen tauchen nur selten so exzessiv, dass ein offenes Foramen ovale gefährlich werden könnte. Robben hingegen sind gewissermaßen zum Tauchen geboren. Bartrobben ganz besonders.
Denn diese Robben tauchen bereits noch mit der Nabelschnur, da ihre einzige Fluchtstrategie vor Eisbären diejenige ist, dass sie schnell und möglichst tief abtauchen, damit die Eisbären sie nicht aufessen, gleich in den ersten Lebenstagen. Da die Robben ja auch mit einem offenen Foramen ovale geboren werden und sie gleich so tief tauchen, bestand die Frage, ob diese Tiere einen besonderen Mechanismus entwickelt haben, dieses Foramen ovale sofort zu verschließen, damit das Tauchen möglicherweise dann keine Gefahr mehr für sie darstellt.
Sicher keine spezielle Frage für die medizinische Forschung. Doch Michael Knaut schaut gerne einmal über den Tellerrand seines Fachgebietes. Zumal dann, wenn sich die Gelegenheit bietet, nach Spitzbergen zu reisen, auf diese entlegenen Inseln im Reich der Mitternachtssonne, vom Nordpol nicht einmal halb so weit entfernt wie Island. Kein Wunder also, dass Michael Knaut begeistert zusagte, sich den Bartrobben zu widmen. Er musste allerdings damit rechnen, dass sich die Robben nicht so einfach untersuchen lassen würden wie seine bisherigen Patienten. Deshalb schien es ratsam, zunächst einmal zu üben. Mit Samen Seelöwen in einem Zoo. Obwohl das ganz gut klappte, fuhr Michael Knaut schließlich doch mit gemischten Gefühlen nach Spitzbergen.
Denn die Situation auf einer treibenden Eisscholle und möglicherweise nicht kooperativen Tieren ist ja doch eine ganz andere, als wenn man in einem Zoo Seelöwen untersucht, die seit Jahren an Menschen gewöhnt sind und diese Prozedur, die zwar nicht schmerzhaft, aber doch sehr ungewohnt für die Tiere ist, über sich ergehen lassen. Es war dann aber so, dass die Babyrobben sehr schnell zutrauen zu uns fassten und uns teilweise sogar vorübergehend als neues Bezugslebewesen annahmen, sodass die Wiedervereinigung mit der Mutter, die zwar immer gelang, manchmal etwas schwierig war, sodass wir die Tiere praktisch zu den Müttern ins Wasser geradezu wieder hineinwerfen mussten.
Dort fanden die Robbenbabys dann aber rasch wieder Anschluss an die Mutter und schwammen mit ihr davon.
Die Mütter selbst, das war auch noch ganz interessant, waren nie aggressiv, haben nie um das Baby gekämpft, sondern sie schwammen immer um die Eisscholle herum, beobachteten, was wir mit dem Tier machen und sahen besorgt aus, aber da interpretiert man natürlich anthropomorphe Verhaltensweisen da rein. Aber ursprünglich hatten wir als deutsche Greenhorns, die mit der ganzen Szenerie ja nicht vertraut sind, Angst gehabt, dass die Mütter, die ja doch auch 360 Kilogramm wiegen, da auf die Scholle kommen und sich mit uns wilde Gefechte liefern. Es ist aber so, die haben, wie gesagt, nie um die Tiere gekämpft. Wir waren darüber ja einerseits natürlich sehr, sehr froh, andererseits auch ein bisschen enttäuscht, denn es hat ja etwas Rabenmama-haftes an sich, dass sie so überhaupt nicht um ihr Baby gekämpft haben.
Aber was hätten sie auch tun sollen? Was sich da auf einer Eisscholle ihren Sprössling greift, das kann aus Sicht einer Bartrobbe eigentlich nur ein Eisbär sein. Und sich mit Eisbären anzulegen, ist für die Robben nicht ratsam. Sie würden dem hungrigen Bär nur eine zusätzliche Mahlzeit liefern. Die Mütter machten also keine Schwierigkeiten. Trotzdem war es nicht leicht, an die Robbenbabys heranzukommen. Um sie aufzuspüren, mussten die Forscher mit einem kleinen Boot aufs Meer hinausfahren. Bartrobben kommen niemals an Land. Ihre Heimat ist das Polarmeer mit seinen Eisschollen. Doch nicht auf jeder Eisscholle sitzt eine Robbe, auch nicht im Westen von Spitzbergen, bei der Forschungsstation von Ny-Alesund.
Naja, in dem Königsfjord, das ist der Fjord, an dem Ny-Alesund liegt, gibt es, ja, wie würde ich sagen, vielleicht jeden Kilometer sehen Sie ein Mutter-Kind-Paar. Sehen heißt natürlich noch nicht gleich haben.
Denn die Bartrobben sind auf der Hut. Zwar robben sie eher unbeholfen über die Eisschollen, ähnlich wie Seehunde über eine Sandbank. Da sie gewöhnlich am Rand einer Eisscholle sitzen, können sie bei Gefahr aber umgehend abtauchen. Die Norweger waren allerdings darin geübt, die Robbenbabys dennoch zu erwischen.
Es gab im Wesentlichen zwei Methoden. Entweder man konnte versuchen, sie mit so einem riesigen Schmetterlingsnetz im Wasser zu fangen, woraufhin die Tiere natürlich immer erstmal weggetaucht sind, aber das können die 5-6 Mal machen, dann sind die zumindest die Babyrobben willig, sich vorübergehend gefangen nehmen zu lassen. Die zweite Möglichkeit ist natürlich, dass man sie auf der Eisscholle direkt gleich fangen kann, was die einfachste ist, aber die Tiere merken, wenn sich so ein Boot nähert, natürlich schon, dass sie jetzt besser vielleicht doch abtauchen.
Und selbst wenn die Robben auf der Eisscholle bleiben, der nächste Schritt ist eine sportliche Herausforderung. Es gilt, schnell genug hinaufzuspringen und das Robbenbaby zu packen, ohne dabei selbst ins Wasser zu fallen. Als die junge Bartrobbe schließlich gefangen war, diente eine Eisscholle als Forschungslabor. Michael Knaut oder ein anderer Wissenschaftler nahm dort das Tier auf den Schoß und richtete ein spezielles Ultraschallgerät auf die große Halsschlagader. Zwar ist diese Arterie unter der dicken Speckschicht verborgen, mit der sich die Robben vor der eisigen Kälte schützen. Doch die Echos des Ultraschalls erlauben trotzdem einen detaillierten Einblick. Dieses Geräusch gibt den pulsierenden Blutstrom in der Halsschlagader wieder. Sobald es deutlich zu hören war, konnte der eigentliche Test beginnen. Nun ließ sich prüfen, ob das Foramen ovale noch offen war, ob also noch eine direkte Verbindung bestand zwischen der rechten Herzhälfte und der linken.
Dann wurde in eine Vene ein auch am Menschen zugelassenes Ultraschallkontrastmittel injiziert, in dem mikroskopisch kleine Luftbläschen gelöst sind. Und diese Luftbläschen gehen mit dem venösen Blut dann zum Herzen und gelangen bei verschlossenem Foramen ovale in die Lunge und werden dort herausgefiltert. Das heißt, im arteriellen Signal erhalten Sie dann keine Änderung. Sie werden immer das gleiche arterielle Signal weiterhören. Sollte aber eine Verbindung zwischen dem venösen Teil des Herzens und dem arteriellen Teil des Herzens bestehen, das heißt, sollte das Foramen ovale noch geöffnet sein, dann können einige der Luftbläschen auf die arterielle Seite überwechseln und in dem arteriellen Signal dann auf einmal kleine Störsignale verursachen. Das hört sich dann so blip, 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 so etwa an. Das heißt, wenn man solche Signale hört, weiß man, diese Robbe hat noch ein offenes Foramen ovale.
Da die mikroskopisch kleinen Luftbläschen höchstens ein winzig kleines Blutgefäß verstopfen, sind sie vollkommen ungefährlich. Bei allen Robbenbabys, die jünger waren als eine Woche, ließ sich auf diese Weise ein offenes Foramen ovale finden. Bei älteren Tieren war es meist schon verschlossen. Doch auch die allerjüngsten tauchen unbekümmert ab. Das lässt sich mit kleinen Messgeräten zeigen, die einfach auf das Fell geklebt werden. Beim nächsten Haarwechsel gehen diese Tiefenrekorder verloren.
Können aber, wenn man die Tiere früher nochmal fängt, auch problemlos wieder entfernt werden. Einen dieser Tauchtiefenrekorder konnten wir zurückgewinnen und fanden, dass dieser kleine Meeressäuger schon in der ersten Woche bis 70, 80, 90 Meter getaucht ist. Das heißt, er hat auch sehr tiefe Tauchgänge mit einem offenen Foramen ovale vorgenommen.
Anscheinend können sich die Bartrobben das leisten. Den nötigen Sauerstoffvorrat speichern sie in den Muskeln, nicht in der Lunge und schon gar nicht in Pressluftflaschen. Vor dem Abtauchen atmen sie kräftig aus. Und in einer Tiefe von 40 Metern kollabiert ihre Lunge derart, dass keine Luft mehr ins Blut gelangen kann. So bleibt die Gefahr gering, dass sich beim Auftauchen Gasbläschen bilden. Im Alter von gut 3 Wochen tauchen die jungen Bartrobben bereits wie die Großen, um Fische und andere Meerestiere zu erbeuten. Dann haben sie ihr Geburtsgewicht verdreifacht und die Mutter hat ihr Soll erfüllt. Von nun an muss das Junge allein zurechtkommen.
Und lebt dann den Rest seines Lebens relativ vereinzelt, bis auf die Zeit, die auf die Stillperiode folgt, wenn die Männchen sich für eine sehr kurze Zeit für die Damen interessieren. Danach geht wieder jeder seine getrennten Wege und wie gesagt, für die kurze Zeit der Stillperiode kommt es dann zu der Situation, dass sie mehrere Tiere auf einmal erleben können.
Und nicht nur sehen, sondern auch hören. Geheimnisvoll leise dringt der Gesang der Männchen aus der Tiefe des Meeres. Denn im Leben der Bartrobben spielt dort die Musik.